Halleluja, Glory. Danke, liebe Band. Und nochmal ein herzliches Willkommen allen, die da sind. Auch allen Online-Hörern. Es wird immer enger auf der Bühne, aber wir schaffen es. Ah, es ist so gut, wieder mit euch zusammen zu sein. Und ich spüre so eine Sehnsucht vom Heiligen Geist nach deinem Geist. Ich spüre den so stark. Und ich will nochmal beten, auch für alle, die jetzt online dazugeschaltet sind, ich will nochmal beten, dass Gottes Wille, seine Absicht, in dem 2014 zum Ziel kommt mit dir. Einmal mehr, vielleicht auch das erste Mal. Aber Gottes Wille ist mächtig und ist so gut. Und es gibt nichts, wo du kannst dir selber zu lieb tun oder einkaufen oder umsteigen oder switchen oder irgendetwas, wo könnte nur im geringsten eine Konkurrenz sein mit dem, was Gott für dich geplant hat das Jahr. Kannst du dir das vorstellen? Es gibt nur eine Hauptrolle in deinem Leben. Es gibt nur einen Held. Und das bist du. Ja, weil Gott ist ja der Regisseur. Er hat ja das Drehbuch geschrieben. Darum bist du der Held. Und wir wollen vermeiden, dass du eine Nebenrolle spielst in deinem eigenen Film. Stimmt's? Oder? Irgendeiner, der noch, vielleicht noch rasch über die Straße läuft. Gott hat für dich einen echten und wahrhaftigen Plan. Und wir haben im vergangenen Jahr haben wir uns sehr, sehr viel Zeit genommen, was es heisst, von neuem geboren zu sein. Was es heisst, eine neue Schöpfung zu sein. Was es bedeutet, wenn der Geist Gottes in einem Mensch etwas Neues schafft und wie mächtig das Neue ist und warum es im Wort Gottes heisst, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet mit Leichtigkeit die Welt. Amen? Glauben wir das immer noch? Jawohl. Ups. Weil wir sind immer noch die gleichen neuen Menschen. Und der einzige Unterschied zwischen glücklichen Christen und unglücklichen Christen ist, dass die glücklichen Christen sich vom Geist Gottes leiten lassen. Wie es in Galater heißt: Deshalb rate ich euch, lasst euer Leben vom Heiligen Geist bestimmen. Dann werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Ganz einfach. Hingegen der unglückliche Christ hat noch nicht unterscheiden zwischen Seele, Fleisch und Geist. Und er geht dem Störsender vom Fleisch, von dieser verderbten, unverbesserlichen, verdammenswerten Natur auf den Leim und lässt seine wunderschöne Seele prägen mit negativen Gedanken und Ideen. Könnt ihr das nachvollziehen? Und darum willkommen, Heiliger Geist. Willkommen, Heiliger Geist. Und ich sage dir, wenn du dein Leben für Jesus schon hingegeben hast, dann gib es ganz hin. Dann leg es ganz an, gib nicht nur ein bisschen hin, weil du wirst nicht glücklich werden. Du bist so gebaut, dass du dann am besten funktionierst, Anführungszeichen, wenn der Geist Gottes Zugriff hat auf die ganze Festplatte. Auf den ganzen Menschen. Amen. Das ist der Hammer, meine Lieben. Und ich spüre, dass Einzelne das ein bisschen verloren haben in diesen Festtagen. Ich spüre es einfach, wenn ich reinkomme. Ich habe gemerkt, dass wir ein Jahr in einer anderen Dynamik Tschüss gesagt haben, dass wir wieder Hallo sagen. Und wisst ihr, darum brauchen wir einander. Die Gemeinde ist so wichtig. Die Gemeinschaft ist so wichtig. Und ich will jetzt nochmal speziell für alle beten, die ein bisschen abgehängt haben, die sich ein bisschen reinlegen lassen haben. Vielleicht ein bisschen falsche Prioritäten gesetzt haben. Vielleicht ein bisschen auf die falsche Stimme gehört haben, tun wir jetzt umkehren. Weißt du, du merkst es, wenn der Heilige Geist regiert. Du merkst es einfach. Und wir wollen, dass er regiert. Machen wir ihm Platz. Halten wir unser Fleisch für tot. Und leben wir im Neuen rein. Machen wir keine Ausnahmen. Sondern geben uns ganz ein. Weil der Herr hat Gewaltiges vorbereitet. Sind wir parat? Die das betrifft, das ist jetzt wirklich nochmal die Möglichkeit zum Umkehren. Vater, wir kommen nochmal vor dich als Church. Wir wollen auch bekennen, dass irgendwo die Herrschaft, wie du den Anspruch hast, nicht ausgeführt werden in jedem Bereich. bekenne das im Namen Jesus. Bekenne du das persönlich, wenn dich das betrifft. Ich bekenne das für die Church. Und es heisst im Wort, wenn wir die Sünde bekennen, bist du treu und gerecht und reinigst vor aller Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit, die ins Leben hineinkommt, durch das. Dir gegenüber zuallererst, aber dann auch in uns und zu unseren Mitmenschen. Du reinigst uns und wir laden dich ein, Heiliger Geist. Und wir triumphieren in dir. Wir triumphieren, weil du bist wunderbar und du bist anbetungswürdig und du bist lebendig und du bist da. Danke, Herr. Amen. Amen. Ja, ich habe ein bisschen aufgerüstet, da, elektronisch geworden. Ob das dann gut geht, weiss ich noch nicht. Hoffentlich lehre ich nicht das Wasser drüber am ersten Sonntag. Aber ich meine, gut, schlussendlich sind ja die Notizen nicht so wichtig, hä? Oh. Ich mache jetzt einen Sicherheitsabstand, eine Bibel dazwischen. Das sollte wirken. Na, über was sollen wir reden? Gut, wir haben es schon ein bisschen verraten. Das ist mir eine ernste Frage, über was sollen wir reden? Wir sind als Church mitten im Leben drin. Jesus ist so dran mit uns. Es sind so gewaltige Sachen passiert. Wir haben auch ein Jahr haben wir 6 Lebensübergaben gehabt, Jesus Christus. Wir haben einen Multikulti-Lunch gefeiert hier. Ein Jahr, am zweitletzten Sonntag im Jahr. Und da hast du wirklich das Gefühl gehabt, jetzt kannst du mal die ganze Welt umarmen. Das war ein kleiner Ausschnitt, aber es war so stark. So viele Nationen da. So eine Einheit, so eine Freude, so einen Frieden. Und auch all die Zeugnisse von vielen von euch, die entdeckt haben, dass sie wirklich neu sind. Könnt ihr euch noch an einen Kreislauf erinnern? Es gibt einen kleinen Kreislauf. Kreislauf von der Wiederherstellung. Es gibt einen kleinen Kreislauf. Sünde. Sündenerkenntnis. Buß. Sündenerkenntnis, Buß. Und immer Bang, der Kopf ans Kreuz. Bang, Bang. Und irgendwann tut es dir so weh, dass du denkst, das schaffe ich nicht. Ich kann niemandem empfehlen, Christ zu werden, weil kleiner Kreislauf, du. Nein, danke. Und dann gibt es noch den grossen Kreislauf, der dann einen Pfeil gegenüber hat. Sünde. Sünde in Erkenntnis. Buß. Offenbarung über Wiedergutmachung. Das ist der Moment, wo Offenbarung über Wiedergutmachung hineinkommt, wo du merkst, ich habe einen Fehler gemacht, aber jetzt weiss ich auch, wie ich handeln muss. Was ist die Konsequenz von diesem Fehler? Wenn eine Scheibe verschlägt, ist es klar, du ersetzt sie oder meldest sie mindestens der Versicherung an. Was ist, wenn der Mensch verletzt ist? Was ist dann die Wiedergutmachung? Was ist, wenn du deinem Kind gegenüber ungerecht warst oder deinen Chef bestohlen hast? Beim verlorenen Sohn, die Geschichte, und für die meisten von euch, die jetzt nicht das letzte Jahr dabei waren, ist das jetzt ein bisschen ein Rätsel, was ich sage, aber ihr könnt das nachhören. Für den verlorenen Sohn war es der absolute Turnaround, als er im Schweinestall war. Und Gott hat zu ihm geredet und er hat gehört, mach dich auf, geh zu deinem Vater und sag, Vater, ich habe gegen Gott und gegen dich gesündigt. Und dann heisst es, und er machte sich auf den Weg. Und er hat einen Plan in seinem Herz gehabt, wie er das wieder in Ordnung bringen kann. Mit seinem Vater. Er hat nicht gewusst, ob es angenommen wird, aber er hat gewusst, mit Gott ist er schon mal versöhnt. Und er hat einen Plan von der Wiedergutmachung gehabt in seinem Herz. Und er ist zu deinem Vater gegangen. Und der Vater hat gesehen, wie der Sohn kommt. Und in dem Moment fängt der Vater an zu rennen. Und wir lassen die Geschichte jetzt ein bisschen aus, kürzen es ab. Aber der Sohn hat gewusst, der Vater hat vergeben. Der Vater holt den Ring, mästet das Kalb. Macht eine Wiederherstellung und der Sohn hat es herrlicher gehabt als zuvor. Ich verstehe, das ist der grosse Kreislauf. Das ist der Kreislauf in der Auferstehungskraft. Könnt ihr euch erinnern? Wir haben über das geredet. Und am Schluss haben wir ein Podium gehabt und haben wirklich die tiefen Fragen einander gestellt und beantwortet, versucht zu beantworten. Ich glaube, es ist gelungen. Und es ist Hammer und es ist runtergeladen wie wild. Ich freue mich wirklich über die Online-Klicks. Und beten wir, dass die Online-Kirche durchbricht. Wir haben dort noch einen Wurm drin. Es ist einfach immer schwierig, dass wir dann wirklich das Bild auch haben. Aber das sollte kommen. Anyway, das ist noch ein kleines Anliegen von mir. Beten wir für das. Was sollen wir reden im neuen Jahr? Ich habe 3 Hauptthemen, die mir wirklich extrem auf dem Herz brennen. Und das erste Thema ist einfach eine Weiterführung von dem, wo wir drinstehen. Nämlich, Wenn ich ein neuer Mensch bin, wie passiert dann effektiv die Gesinnungsänderung? Verstehst du? Was ist mein Beitrag? Was ist mein Zutun, dass meine Seele unter der Leitung vom Heiligen Geist steht? Dass der ganze Mensch erfüllt ist mit dem Heiligen Geist? Dass mein Fleisch tot ist und die neue Natur meine Seele beeinflusst? Das ist ein Thema. Römer 12, 2. Ändert euer Denken, oder? Damit ihr könnt unterscheiden, was eigentlich genau richtig wäre. Das ist ein Riesenthema. Wer würde das interessieren? Gesinnungsänderung, gell? Das würde euch interessieren. Dann natürlich mein Lieblingsthema. Was ist eigentlich mein Lieblingsthema? Deine persönliche Zeit mit dem Vater. Ja, mein absolutes Lieblingsthema. Bin ich versucht, auch wieder darüber zu reden. Es gibt drei Fragen, die du in deinem Leben musst beantworten musst. Die kommen ziemlich weit oben. Das sind in den Top 10 Fragen von deinem Leben. Ich kann jetzt nicht genau klassifizieren, welches Nummerli. Sicher, das erste ist, wen betest du an? Irgendwann, vielleicht kommt, wen heiratest, oder? Vielleicht auch mal. Und dann kommt, ziemlich bald, wann? Wo? Und wie lang triffst du deinen König täglich? Checkt! Wann? Du musst genau wissen, um welche Uhrzeit du Jesus triffst, sonst machst du es nicht. Mit jedem anderen Normalen, sogar mit dem Versicherungsvertreter, machst du einen Termin ab. Wann, um Gottes Willen, mein liebes Kind? Dann wo? Wo? Also ich kenne jetzt jemanden, der hat sich wirklich im Gäste-WC getroffen mit dem König. Das geht. Der ist flexibel. Hat sich im Gäste-WC getroffen, weil er keinen Platz hatte. Aber es ist wichtig, dass du weißt, wo du deinen König triffst. Weil, okay, Gäste-WC ist jetzt ein steiler Einstieg, aber trotzdem, es gibt ein paar Kriterien, die erfüllt sein müssen, wenn du dich mit deinem König triffst. Du musst ungestört sein. Du musst die Möglichkeit haben, auf deine Knie zu fallen. Du musst die Möglichkeit haben, aufzustehen, anzubeten. Du musst die Möglichkeit haben, still zu sein. Du musst die Möglichkeit haben, deinem König zu begegnen. Darum, find heraus, wo du deinen König triffst. Ich habe vorher gehört, Tram. Das ist gut. Das ist gut, wenn du deinen König im Tram triffst. Er ist dort. Es ist auch gut, wenn du deinen König am Arbeitsplatz triffst. Er ist dort. Aber es ersetzt nicht das intime Örtli, der intime Ort, wo du deinen König triffst. Im Tram kann er dir nicht sagen, mein lieber Kind, wie wär's, wenn du mich wieder mal auf die Knie anbeten würdest? Du machst das vielleicht 2-3 Mal, aber irgendwann wirst du dann rausgeholt. Darum ist es so wichtig, dass du weißt, wo du deinen König anbetest. Dass du ungestört bist. Also, jetzt weißt du, wann du deinen König anbetest. Und du weißt, wo du ihn anbetest. Jetzt musst du noch wissen, wie lang betest du ihn denn an? Und am Anfang fragst du eigentlich, wie lange muss ich denn? Aber mit der Zeit fragst du, wie lange darf ich noch? Wer hat die Erfahrung gemacht? Also, jeder, der angefangen hat. Ich sage den Leuten immer wirklich sehr schlau von mir. Ich sage, fang dich mal mit 10 Minuten an. Ups. Fang doch mal mit 10 Minuten an. Weil weißt du wieso? Ich weiss genau, wenn ein Mensch in die gute Gewohnheit hineinkommt und sein König, immer zu der gleichen Zeit, immer am gleichen Ort, jeden Tag, 10 Minuten trifft, die Zeit wird sich ausdehnen. Und es wird zu einer Gewohnheit werden, was dein Leben stärkt. Gut, über das hätte ich eigentlich auch noch gerne predigt. Lassen wir aber raus. Hast du noch das dritte Thema? Und das dritte Thema ist das, wo wir auch gewählt haben. Es ist nämlich, steht zu deinem Glauben. Alle drei Themen, Gesinnungsänderung, deine persönliche Zeit mit Gott und steht zu deinem Glauben, wo wir jetzt drin sind. Auch die anderen beiden Themen, so Gott will, werden wir die wieder aufnehmen. Aber wir haben den Eindruck, dass Gott wie so einen Einschub macht. Jetzt sind wir extrem seelsorgerisch unterwegs gewesen, nicht? Hirtenpelz bekommen. Und das ist auch richtig. Wir haben den Eindruck, dass es einen Einschub gibt von ein paar Wochen. Wir fangen mal ganz locker an. Wir wissen nicht, wo die Reise anführt. Wir stechen mal in den See zusammen. Zum Thema «Steh zu deinem Glauben». Und wir fangen mal ganz locker an und schauen, wo das anführt. Und werden die anderen Themen einerseits reinfliessen lassen, weil das ist die Grundlage, und andererseits sicher dann auch nochmal gründlich behandeln. Sind ihr einverstanden? Ich hoffe es. Ich habe fast keine Wahl mehr. Ich kann es nicht mehr ändern. Gut. Steh zu deinem Glauben. Wir werden das wirklich jetzt Slow-Motion-mässig angehen. Slow-Motion. Ganz, ganz gemütlich. 1. Petrus 3, Vers 15 steht: Lasst Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die nach der Begründung eures Glaubens fragen. Seid dabei freundlich, aber vergesst nicht, welche Verantwortung ihr vor Gott habt. Der Text steht im Petrusbrief. Und ist euch vielleicht auch schon aufgefallen? Paulus, Petrus, Jakobus ist vielleicht ein bisschen Ausnahme. Die Briefe, die haben meistens gegen das Ende, haben sie einen sehr praktischen Teil. Sehr oft ist eine Theologie am Anfang, eine Lehre kommt rein, wo er irgendetwas sagen will, korrigieren, festigen. Und gegen den Schluss von diesen Briefen im Neuen Testament sind immer sehr, sehr praktische Hinweise zum Leben. Und der Vers hier, der steht im ganzen Abschnitt von praktischen Tipps. So richtig Handy-Tipps für dich, fürs neue Jahr. Und ich lese dir mal alle vor. Oh, ich sehe gerade, ich habe eine andere Übersetzung, aber nur ein bisschen revidierter. Was besser ist, weiß ich nicht, aber findet den Unterschied. Nein. Und noch etwas möchte ich euch sagen. Haltet fest zusammen. Hammer! Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander wie Geschwister. Amen. Wenn ihr einverstanden seid, sagt ihr Amen. Amen. Ich lese nochmal. Und noch etwas möchte ich sagen. Haltet fest zusammen. Amen. Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander wie Geschwister. Amen. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Bleib freundlich. Das haben wir doch auch gehabt, oder? Feindesliebe. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Amen. Bleibt freundlich. Und wenn man euch beleidigt und bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Amen. Denn ihr wisst ja, dass Gott euch dazu berufen hat, einen Segen, seinen Segen zu empfangen. Amen. Es heißt doch in der Schrift: Wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Vom Bösen soll er sich abwenden und das Gute tun. Er setzt sich unermüdlich mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn Gott sieht mit Freude auf solche Menschen und wird ihre Gebete erhören. Wer aber Böses tut, wird Gottes Zorn zu spüren bekommen. Und wer sollte euch Böses tun? Und wer sollte euch Böses tun, wenn ihr euch mit ganzer Kraft für das Gute einsetzt? Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, kann man euch glücklich nennen. Glücklich nennen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen, und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Amen. Christus, der Herr, soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach dem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Halleluja. Das ist der Petrus, der das geschrieben hat. Der Petrus hat das man hat geforscht und ausgerechnet im Jahr 64, 65 nach Christus geschrieben. Wahrscheinlich vor Rom. Das ist auch meine Meinung. Man hat ein Synonym drin. Er grüßt von Babylon. Und das ist ziemlich sicher ein Synonym für Rom. Und das Interessante ist, das ist kurz nachdem passiert, nachdem der Nero die Stadt abgebrannt hat. Und der Nero war ja ein bisschen ein tollwütiger König, oder? Ein bisschen wahnsinniger. Kaiser natürlich, oder? Der Nero. Kennen den Kaiser Nero? Ist bekannt für Christenverfolgung. Er hat ja die Stadt angezündet und man sagt, er hat Bauland gebraucht, er wollte seine Projekte verwirklichen und dann hat er einfach mal einen Teil abgefackelt. Sagt, man sagt es. Das ist nicht bewiesen, man sagt es. Aber was sicher ist, ist, dass er nachher für den Brand Schuldige gesucht hat und auch gefunden hat, nämlich in den Christen. Christen sind damals sehr nahe bei den Juden, ist eigentlich also eine jüdische Sektenkulte. Die Juden waren Evenhass und Christen noch etwas mehr, also hat man Christen genommen. Und den Christen hat man die Schuld in die Schuhe geschoben für den Brand in Rom. Und durch das sind sie verfolgt worden aufs Übelste und sie sind, und das wissen ihr wahrscheinlich noch aus der Schule oder sonst aus dem Studium, Christen sind dermassen gequält worden, dass man sie als Fackel gebraucht hat und bei lebendigem Leib verbrannt hat und als Lichtquelle gebraucht hat, wenn die ihre schlimmen Spiele mit Gladiatoren gebraucht haben. Das ist dann plötzlich hat sich der Wind gekehrt und Christen sind brutal verfolgt worden. Und in diese Situation schreibt der Petrus das rein. Und wo leben wir? In der schönen Schweiz. Das können wir sehr gelassen an den Text herangehen, oder? Sehr, sehr gelassen. Weil das war eine Ermutigung für Menschen, die brutal unter Druck gesetzt waren. Lasst Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein. Stell dir das jetzt vor. Du bist verfolgt, du bist gehasst, du kennst die ganze Stadt. Die Hälfte deiner Familie hat das Leben schon gelassen. Und dann heißt es, seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die nach der Begründung eures Glaubens fragen. Logisch tauchen Fragen auf, wenn du an Christus glaubst und das ernst meinst. Seid dabei freundlich. Immer schön entspannt, lächeln, lächeln, lächeln. Aber vergesst nicht, welche Verantwortung ihr vor Gott habt. Jetzt haben wir den gleichen Text in einer anderen Übersetzung angeschaut. HFA heisst für Hoffnung für alle. Hoffnung für alle, das wäre ich auch dabei. Das ist eine etwas einfachere Übersetzung. Man kann es auch etwas komplizierter haben. Und zum Teil dann auch etwas treffender, du das. Sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen, sagt er. Wenn jemand weiss, was das Wort Heiligen heisst, sag es doch deinem Nachbarn. Das ist ein Wort, das viel in der Bibel vorkommt. Was heisst das eigentlich? Heiligt. Was ist heilig? Kadosch. Heilig. Heilig heisst separiert, reserviert, auf die Seite tun. Ich mache zwei Teile und eins tue ich heilige, oder? Ich habe einen Kuchenbach und ich tue ein feines Stückchen heiligen für mich für später. Geheiligt. Und er sagt, heiligt vielmehr Gott, den Herrn in euren Herzen. Oder? Das ist eine klare Aussage. Klare Aussage, wir sollen unsere Herzen für Gott reservieren, im vollen Mass. Der Herr soll geheiligt sein, das ganze Herz soll reserviert sein für Gott. Seid aber allzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und da ist ein lustiges Wort, das Wort Verantwortung, Apologia. Vielleicht zeigt das der einen etwas. Das Wort Apologetik ist vielleicht noch bekannter. Das ist eine Lehre, eine theologische Fakultät, kann man sagen. Und dort geht es um die Rechtfertigung vom Glauben. Oder auf Griechisch Verteidigung. Verteidigung. Sind immer bereit, euren Glauben zu verteidigen gegenüber anderen Leuten. Spannend, oder? Sind bereit, seid bereit, zu verteidigen, warum du so gut drauf bist. Sei bereit, in deinem Geschäft zu verteidigen, warum du eine Hoffnung auf die Zukunft hast, selbst wenn allen gekündigt worden ist. Sei bereit, eine Antwort zu haben auf die Hoffnung, die in dir wohnt. Ist das nicht cool, meine Lieben? Glory! Das ist das Evangelium. Eine Hoffnung, die in dir wohnt. Das Wort Hoffnung ist zukunftsgerichtet. Das ist ein Ereignis. Das sind Ereignisse. Das ist etwas, das in der Zukunft liegt, das auf dich zukommt. Und offensichtlich sind wir aufgerufen, uns zu verteidigen, dass wir so hoffnungsvolle Menschen sind. Ist das nicht cool? Das ist das Evangelium, meine Lieben. Und das ist in Rom geschrieben worden und das ist in einer Zeit geschrieben worden, wo die Christen arg unter Druck waren. Gut, wie sieht es bei dir aus? Hast du Angst, jemand könnte schlecht über dich denken? Ehrlich gesagt, ja. Das ist doch unser Problem, oder? Wie stehen wir auch da? Aber ich will das entschärfen. Ich will das entschärfen. Weil ich glaube, es gibt keine bessere Zeit, als heute das Evangelium den Leuten weiterzugeben. Und ich bin voll Überzeugung, und ich will das noch begründen, dass wenn du eine gute Begründung hast, warum du glaubst. Wenn du vorbereitet bist. Wenn du deinen Glauben kannst verteidigen gegen die Angriffe, die kommen. Weil sie zwangsläufig kommen, weil du anders bist als die anderen. Weil du Hoffnung hast, wo andere keine Hoffnung mehr haben. Dann wird das dich nicht das Leben kosten in unserer Zeit. Sondern du wirst sogar noch eher überkommen. In so einer Zeit leben wir, meine Lieben. Weil die Welt ist sowas von orientierungslos. Ich höre sehr, sehr gerne Interviews. Eine von meinen Lieblingssendungen ist das Tagesgespräch der RS1. Geheimtipp, hört niemand außer dich wahrscheinlich. Podcast. Hört das? Ja, gut. Dort hast du jeden Tag irgendwelche Exponenten, irgendwie geht zum Tagesgeschehen irgendetwas sagen. Und ich sage euch, das sind wirklich, ich sage die Leute, die Lösungen haben, haben keine Lösungen mehr. Die haben keine Lösungen mehr, die haben kein Argument mehr. Ich bin wie der Paulus am, ich fahre immer Auto, ich bin immer mit denen am Reden, komme eine Antwort über. Aber die Argumentation, die Probleme, die sich die Welt damit konfrontiert, sieht, aktuell in dieser Zeit, und die Argumentation, wie man diesen Problemen und die Lösung, wie man diesen Problemen begegnen will, ist sowas von schwach. Sowas von schwach, dass du, wenn du deinen Glauben verstehst und kannst begründen, warum du Hoffnung hast, deinen Glauben kannst verteidigen, wirst du Ansehen haben. Glaubst du mir das? Für das werde ich später noch mehr sagen. Also du musst keine Angst haben. Gott fordert von dir heute gar nichts Schwieriges. Ist sogar fast ein bisschen... Also wenn wir die Botschaft verstehen, dann sagen wir, hey, nein, also jetzt geben wir Gas. Weil die das vor uns gemacht haben, haben eine andere Rahmenbedingung gehabt. Aber lass uns den Text ein bisschen genauer anschauen. Wir gehen eine Folie weiter. Es ist nämlich eine klare Logik da drin, in diesem Auftrag. Und die Logik ist die, mach nichts, wo du nicht wirklich auch den Boden dazu hast. Erzähl von nichts, was du nicht wirklich gesehen hast. Gib keine Tipps weiter, die nicht erprobt sind. Sondern red von dem, was bei dir funktioniert hat. Ist das schwierig? Mit anderen Worten, Segen, Zeugen. Ein Zeuge hat eine einzige Verantwortung. Er muss nämlich etwas gesehen haben. Und das qualifiziert ihn zum Zeugen und er muss ehrlich sein, das ist klar. Ne? Vielleicht hat er mehr als eine Verantwortung, aber er muss das, was er gesehen hat, muss er wahrheitsgetreu weitergeben. Das ist die Aufgabe eines Zeugen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist doch wirklich bubilicht. Nicht? Wenn du etwas gesehen hast. Wenn du nichts gesehen hast, musst du auch nichts sagen. Bist entspannt. Wenn du etwas gesehen hast, bist du eingeladen, über das zu reden, was du gesehen hast. Ist das nicht cool? Ist das gar nichts? Ist for chickens. Aber die Welt braucht das, weil im Römerbrief heisst, wie sollen sie denn glauben, wenn ihnen niemand das Evangelium erzählt? Niemand redet über das, was er gesehen hat. Jeder behaltet es für sich. Läuft da durch. Links und rechts haben sie keine Ahnung davon. Wie sollen sie denn glauben, wenn sie es nicht sehen, wenn sie es nicht wissen? Und wie sollen sie es dann hören, wenn sie ihnen niemand erzählt? Und der Ursprung, und meine Lieben, da haben wir so viel darüber geredet, da können wir wirklich einfach nochmal einmal stark betonen, nachher weiter. Lass Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein. Was bedeutet das, wenn Jesus dein Mittelpunkt ist? Und ich möchte auch jetzt schon sagen, wenn du dein Leben ohne Christus gegeben hast, wir werden am Ende dieser Celebration einen Aufruf machen, dass du heute kannst von neuem geboren werden. Weil das ist uns wirklich das grösste Anliegen der Church. Dass Menschen Jesus kennenlernen. Nun gut, wenn jemand Jesus kennt und Jesus der Mittelpunkt ist oder das ungeteilte Herz da ist, dann touchst es doch einfach in deinem Leben. Dann ist die Verstehungskraft auf dir, in dir, mit dir. Und weißt, ob du in einem Höhe bist und viel Gutes mit Gott erlebst oder ob du ein Tief musst bewältigen, das spielt doch überhaupt keinen Ruggel auf deine Zeugniskraft, oder? Gott ist immer gut. Und wenn einer in einer schwierigen Zeit, in einer Zeit von Krankheit, Zeit von Niederlage, Zeit von was weiß ich, meinetwegen Bankrott, Jesus Christus erlebt und ihn sieht, dann hat er doch etwas zu sagen, oder? Also das Kriterium nicht, ob es dir gut geht oder ob es dir schlecht geht, sondern einzig und allein, dass Christus der Mittelpunkt ist von deinem Leben. Und das wollen wir ja alle. Und dann erlebst du ihn. Und dann kannst du erzählen. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die nach der Begründung eures Glaubens fragen. Das hat eine zwischen den Zielen Sache drin. Wenn Jesus der Mittelpunkt ist in deinem Leben, dann nachher wirst du dich anders verhalten als der Rest um dich herum, wo Jesus nicht den Mittelpunkt hat im Leben. Amen. Glaubst du das? Und dann können wir noch mal kurz zurückblenden. Was hat er denn da so gesagt? Eben zum Beispiel, er sagt da zum Beispiel, keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Vom Bösen soll er sich abwenden und das Gute tun. Er setzt sich unermüdlich mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Oder er sagt da, vergeltet nicht Böses mit Bösem. So lebt ein Mensch, wo Christus der Mittelpunkt ist. Und nimmst irgendeine Situation in deiner Familie, wo vielleicht die einzige Person bist, wo Jesus glaubt, in deinem Büro, in deinem Sportverein, irgendwo. Allgemein wird da sehr viel gelästert. Du bist einfach der, der nicht mitmacht. Du lästerst einfach nicht. Du hast kein gemeines Wort in dir, das du rauspusten kannst. Du vergeltest das Böse nicht mit Bösem, sondern du segnest. Ist doch schräg, du fallst doch negativ auf. Irgendwann kommt einer und sagt, hey, und warum hast du eigentlich noch keine Freundin und wie haltest du das aus? Explodierst du eigentlich nicht? Fallst doch negativ auf, wenn du heilig lebst, oder? Nicht? Im ersten Moment. Aber warum fallst du negativ auf? Weil im Grunde genommen, egal ob man es zugibt oder nicht, ein ganz grosser Teil der Bevölkerung stimmt dir innerlich zu. Ich meine, ich bin im Kreis 4 viel unterwegs und ich werde auch ab und zu abblinzelt. Und ich sage, wenn ich Zeit habe, anhalte, halte ja, zeige meinen Verlobungsring, da, meinen Ehering, meinen dritten, vierten, vier Ehering, eine Frau. Und sage, ich bin 16 Jahre verheiratet und ich bin nicht einmal fremd gegangen. Und gib mir bitte einen Grund, warum ich das jetzt ändern sollte. Weil Gott ist gut. Und er stiftet Ehen, die heben. Und das ist Treue. Und das ist Kraft. Ich sage so oder anders. Je nachdem. Ich will niemand, dass sich niemand schlecht fühlt, der mir diese Frage stellt. Und schon gar nicht die Frauen. Aber das provoziert. Das provoziert, dass du in einer Zeit rein, wo Treue kein Wort mehr ist, einfach kannst treu sein. Es geht sogar unter Christen sogar. Zum Beispiel Kindererziehung, oder? Wo unsere Kinder klein waren, sind die Herausforderungen also einfach irgendwie problemlos gewesen. Bei uns hat sogar das Kind Beruhigung hineingebracht, um offen zu sein. Die Familie, das erste Kind, hat uns ein bisschen oben runtergeholt. Und dann haben wir so mit anderen Eltern geredet, wo weiss ich was, nachts aufstehen und durchtrüllen. Und dann sagst du, und ja, wie ist denn bei euch? Fragen sie nachher, sagst du, ja, eigentlich kein Problem. Die finden das nicht cool. Sie kommen dann auf die Idee, zu fragen, wie machen das denn? Sie sagen, das stimmt nicht. Du bist nicht echt. Das ist ja 150 Jahre, aber das hat mich früher verletzt im Fall. Dass du nicht einmal hast können, den Erfolg, den du hast mit Gott, die Erleichterung im Leben, wirklich auch sagen, es ist so. Nein, ich habe kein Problem mit Pornografie. Nein, ich habe kein Problem. Nein, ich verbringe täglich viel Zeit mit Gott. Ja. Nein, doch, es ist so, ja. Das regt doch die Leute auf. Wieso regt es auf? Weil sie es selber nicht leben, aber wissen, es wäre richtig. Stimmt's? Und dann fangen sie am anderen rumzupicken, oder? Und darum heisst es da, sind parat. Und gebt eine vernünftige Begründung für euer Verhalten. Warum du in der Pause nicht lästerisch? Warum du dich am Firmen-Event nicht besaufst? Warum du vielleicht aus der Klasse rauslaufst, wenn sie einen blöden Film zeigen? Ich will, dass wir den Spiess umdrehen, meine Lieben. Wir sind nicht die, die einfach nicht mitmachen und Spass verderben. Im Gegenteil, also mein Leben ist sehr lustig. Frage meine Familie. Ich muss richtig oben runterfahren, wenn ich wieder... Also wir haben es sehr lustig. Ich finde, Gott ist ein Gott von der Freude und von der Kraft. Und wir sind nicht Spielverderber, aber wir sind heilig. Und dort ist die Freude. Also wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann musst du eine Begründung haben. Du musst eine Begründung parat haben, warum du so bist, wie du bist. Und das Coole ist das, Du musst nicht einmal, einen ankicken und sagen, versuche das Evangelium aus dem Brösel. Ich habe nichts gegen das. Ich finde das super, die das machen. Der normale Christ wird auf seinen Glauben angesprochen. Amen. So steht es im Wort Gottes. Weil du simpel und einfach anders handelst. Und wenn du das nicht, wenn du nicht angesprochen wirst auf deinen Glauben, dann glaubst du wahrscheinlich ganz tief in deinem Herzen. Jetzt solltest du mich mal rauslassen. Ich glaube, ganz tief in meinem Herz glaube ich. Und dann ist es wirklich ganz tief in deinem Herz. Und das war es dann auch gewesen. Aber der Glauben ist etwas, das in die Aktion führen muss. Und früher oder später werden die Leute sich wundern ab dir. Und dann bist du gefordert, eine Begründung zu geben für deinen Glauben. Seid aber dabei freundlich. Warum er jetzt das schreibt, weiss ich nicht. Wahrscheinlich ist es wirklich wegen der Verfolgungssituation gewesen. Ehrerbietung soll man bringen. Und das finde ich jetzt ein Wort, das ich total viel damit anfangen kann. Wenn ich den Menschen über meinen Glauben erzähle, dann ist es niemals von oben herab, ich habe etwas, was du nicht hast, du musst halt, du sollst halt, Herablassende, sondern es ist immer in der höchsten Ehrerbietung. Und es gibt eine Bibelstelle, kommt mir gerade spontan in den Sinn, es heisst in Matthäus, eine Begründung, warum wir allen Menschen sollen mit Ehrerbietung begegnen. Ihr könnt es selber herausfinden oder vielleicht kann ich es nächstes Mal auch sagen. Es gibt einen Grund und es heisst ganz deutlich, weil begegnet allen Menschen mit Ehr, weil ihre Engel haben direkten Zugang zum Thron Gottes. Hast du gewusst, das ist ein kleiner Exkurs, dass du und jeder Mensch auf dieser Welt einen persönlichen Engel zugeteilt bekommen hat? Und nur um das noch zu bekräftigen, darum, aus dem Grund, hat die Magd, wo sie an Petrus hat die Tür aufmachen in der Apostelgeschichte, gemeint, es steckt ein Geist aus oder ein Engel. Weil es war normal, dass der Engel, den du hast, sieht so aus wie du, Matthias Hösli. Gibt einen Engel. Der ist umeinander. Und der Engel ist da, ob du an Gott glaubst oder nicht. Und es zeigt dir den Wert des Menschen auf. Es zeigt dir den Wert des Menschen und es ist unabhängig, wie sich der Mensch bewegt und wie er sich verhält. Gott hat ihm einen Engel zugeteilt und will dein Nachbar, dein Chef, dein Lehrer, dein Vater, deine Mutter, dein Cousin, dein Sportlehrer einen Engel hat, sollst du ihm mit höchster Wertschätzung begegnen, weil der Engel ist Siegel dafür, dass Gott den Menschen liebt. Verstehst du? Und darum, wenn wir über den Glauben reden, reden wir mit Ehrerbietung. Das bedeutet, das geht dann natürlich um die Art und Weise, wie wir reden, dass wir halt vielleicht auch hören. Was auch immer dem Mensch gut tut, was auch immer dem Mensch ehrt, das ist richtig. Und dann vergesst nicht, welche Verantwortung ihr vor Gott habt. Gut, ich möchte... Wir sind ja ein Zeitchen in dem Thema dran. Ich möchte eigentlich zu einer Schlussfolgerung kommen heute. Gehen wir zu der nächsten Folie. Erstens möchte ich dich herausfordern, auffordern, ermutigen. Leb deinen Glauben ohne Furcht und ohne Scham. Ohne Furcht und ohne Scham. Wir haben in der Familie darüber geredet, wir haben auch schulpflichtige Kinder. Teenageralter, wir haben darüber geredet, wissen Sie, was bei uns war? Ich bin jetzt in einem nicht-christlichen Elternhaus aufgewachsen. Anita ist auch erst mit 16 zum Glauben gekommen, meine Frau. Haben wir dann Christen in unserem Umfeld gehabt und wie haben wir über die gedacht? Und witzigerweise haben wir herausgefunden, ja, es hat wahrscheinlich Christen gehabt. Und die Christen, wo wir gewusst haben, das sind Christen, weil sie es auch gelebt haben. Die sind zwar nicht überall dabei gewesen, aber die haben höchsten Respekt genossen. Die haben vielleicht einmal Nein gesagt oder mal etwas nicht dürfen, aber die haben Respekt gehabt vor uns Klassenkameraden. Ich hatte so einen im Internat, ich war ganz sicher, der war Christ. Super vernünftig war der Typ, unglaublich. Nicht länger als 5 Minuten mit dem ausgehalten. Aber ich mag mich noch erinnern. Ich glaube, der war Christ. Ich hatte Respekt vor ihm. Der hat weder gelogen, noch geflucht, noch gestohlen, noch irgendetwas Böses gemacht. Ich glaube, der war den ganzen Tag in seinem Zimmer und hat Däumchen getrillt. Oder betet für mich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir hatten Respekt vor ihm. Und dann hat es auch noch die gegeben, Wann will er cool sein? Von denen hat man zwar gewusst, die glauben, oder? Aber sie haben immer noch einen Schritt über gemacht, um auch noch ein bisschen dabei zu sein. Und die sind extrem schlecht angekommen. Klingelt's? Ist ein Bild für dich. Wenn glauben, dann richtig glauben. Lieber mal eine einstecken, im Wissen, es hat eine langfristige positive Wirkung, als ein Schwenkchen machen auf die falsche Seite, um rasch dabei zu sein und Glaubwürdigkeit verlieren. Lebe dein Glauben ohne Furcht und ohne Scham. Sei stolz. Ich will jetzt die ganzen nächsten Wochen über das darüber reden. Ich will dich richtig, richtig ermutigen und sagen, schau, du darfst wirklich im Positiven stolz sein, dass du an Jesus Christus glaubst, weil es ist nicht deine Wahl gewesen, er hat dich gefunden. Dann das Zweite, bekenn dich offen zu Jesus. Und die Begründung ist einfach, er bekennt sich auch zu dir. Oder sagen wir, irgendeine Situation in deinem Leben, wo sich Jesus nicht zu dir... Nein, jetzt ist mir ein bisschen zu heikel, sorry. Jetzt schäme ich mich ein bisschen zu fest für ihn. Nein, der gehört nicht zu mir. Nein, Jesus hat sich immer und jederzeit zu dir bekannt. Und darum bekennst du dich zu ihm. Einverstanden? Immer. Das bedeutet nicht, dass du unbedingt gerade den Fatzerkalender auf den Pult tun musst, wenn du anfängst zu arbeiten am ersten Arbeitstag. Kannst, musst nicht. Wenn es von Gott ist, ist gut, sonst lass es. Aber bekenn dich durch dein Handeln, durch dein Wesen, wie du bist. Und notfalls auch mit Wort und im richtigen Moment auch mit Wort. Bekenn dich zu Jesus und er bekennt sich zu dir in dem Moment. Hammer. Einverstanden? Dritter Punkt, und das ist vielleicht neu für die einen, investier Zeit. Das kannst du nur machen, wenn du Zeit investierst, wenn du die Notwendigkeit kennst. Investier Zeit, jederzeit eine nachvollziehbare Begründung für deinen Glauben bereit zu haben. Und dann kannst du dir verschiedene Menschen vornehmen. Ich habe jetzt eine Hammer-Einladung. Ah, ich freue mich so. Es ist in der Verwandtschaft und ich darf meinen Glauben darlegen. Die schrauben mich auseinander, ich weiß es. Die sind sich wahrscheinlich jetzt am Vorbereiten. Und ist so schön, so schön. Und ich darf hingehen und ich muss vorbereitet sein. Vorbereitet mit Liebe, vorbereitet. Vorbereitet einfach. Und so ist es auch bei dir am Arbeitsplatz. Für fiktive Gespräche. Für fiktive Gespräche mit deinem Chef. Wie könntest du ihn mal auf den Glauben... Wie könntest du Begründung geben, warum du immer gut drauf bist, warum dir immer alles gelingt? Wie könntest du das begründen? Versuch, parat zu sein, dass wenn jemand dir einen Steilpass gibt, dass du nach bestem Wissen und Gewissen kannst eine Antwort geben kannst. Halleluja, mal bis dahin. Wir haben erst angefangen, erste Seite umgeklappt. Liebe Church, sind ihr bereit, dass wir eine Church sind, die zu ihrem Glauben steht? Wollen wir für das beten? Wollen wir für das beten? Wir beten, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Es ist nichts, was du musst. Es ist etwas, was passiert. Was ich muss machen, was wir machen müssen, ist den Knopf lösen und die irrige Meinung versenken, dass du da einen alten Schuh verkaufen willst. Du bist das Kind vom Höchsten. Und wenn jemand eine Lösung hat auf dieser Welt für Probleme, dann nachher sind es Christen. Und wir sind privilegiert, dass wir die Antworten haben auf sehr, sehr viele Fragen, wo sehr gescheite Leute keine Antworten haben. Und da will ich den Knopf öffnen und sagen, hey, du bist gesegnet. Aber freundlich, aber freundlich. Oh Herr, ich danke dir jetzt einfach, dass du uns einlädst, zu dir zu stehen. Und Vater, unsere grosse Sehnsucht ist wirklich, dass eine Offenbarung passiert bei den Menschen, die uns nahe sind, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, Familie. Herr, dass sie einfach, dass du ihnen begegnest und dass sie dir in die Augen schauen können. Und ich danke jetzt einfach für die Church und alle, die das hören. Ich spreche ihnen. Jawohl, lebe dein Glauben ohne Furcht und ohne Scham. Du wirst Zuspruch erfahren. Bekenn dich offen zu Jesus und er wird sich zu dir bekennen. Und ich bitte dich auch, dass sich die Leute vorbereiten und dass du Ideen gibst, wie sie ihren Glauben können, auch für ihr Zeichen verteidigen. Ich danke dir, Herr, für die Botschaft und die Herausforderung, die du uns gibst. Halleluja. Halleluja. Wir gehen in eine Anbetungszeit rein und ich habe hier eine silbrige Bibel dabei. Und wir geben diese Bibel immer den Leuten, die ihr Leben das erste Mal Jesus Christus anvertrauen. Wir haben eine Crew an der Praise Station. Das ist Susanne Wespi. Sie ist die, die uns vorher begrüßt hat. Und vielleicht kann gar jemand rübergehen schon. Und wir haben auch ein Licht, das wird dann angeleuchtet noch. Und dann sehen wir Abendmahl, kann man nehmen und Gebet. Und wenn du jetzt das Gebet mit mir mitbetest und dein Leben Jesus Christus das erste Mal anvertraust, dann bitte geh unbedingt dort vorbei, sie möchten dir die Bibel schenken. Dass du einfach so ein Beweis in deiner Hand hast, von deiner wertvollen Entscheidung. Auch alle anderen Leute laden wir herzlich ein, gehen Gebet empfangen, auch Heilungsgebet. Feiern das Abendmahl, das zweite, das dritte alleine und tun so einfach auch den Bund mit Jesus erneuern. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, ein ganz kurzes Gebet für alle, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen wollen. Es geht darum, dass man zuerst seine Schuld bekennt, dass man Jesus Christus als Sohn Gottes anerkennt und ins Leben einlädt. Und wenn du das bist, dann sprich das einfach, wie es dir genehm ist, laut oder leislich in deinem Herzen mit. Jesus Christus, ich bekenne mich schuldig vor dir. Ich bekenne, dass ich den Tod verdient habe, dass viele, viele Fehlschläge und Verfehlungen in meinem Leben schon passiert sind und ihre bösen Blüten getrieben haben. Ich bekenne dir, dass ich ohne dich verloren bin, Gott. Ich bekenne, dass ich eine Sehnsucht habe nach dem Vater im Himmel. Danke, dass du mir meine Schuld vergisst, in dem Moment, wo ich sie bekenne. Danke für deinen Tod am Kreuz, Jesus, für mich. Ich lade dich in mein Leben ein. Sag du mein Herr, sag du mein Gott, Jesus Christus. Ich will dir den Rest von meinem Leben nachfolgen. Stärk du mich, erfüll du mich mit dem Heiligen Geist. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Ja, wir werden noch mal einen Moment Zeit haben von der Anbetung. Und ich lade euch ganz herzlich ein, nutzt die Gelegenheit und geht euch vorbei, der Praise Station, wie wir dem sagen. Lasst euch segnen, empfangen Gebet und das Abendmahl.